ARD Sounds.
Ja, hallo und herzlich willkommen an diesem Abend nach einem wirklich ganz wunderbaren Sonnentag. Mein Name ist Elke Spanner und ich habe euch heute folgende Themen mitgebracht. Beim Paloma-Viertel auf dem Kiez war heute Spatenstich, beziehungsweise beim Projekt Kiezkante, so wird das jetzt nämlich genannt. Ein neuer Name sollte her, weil auch der Plan für das Areal an der Reeperbahn ein ganz neuer geworden ist. Das Ganze war mal ein Vorzeigeprojekt in Sachen Bürgerbeteiligung, aber muss man sagen, von den Plänen der Anwohnerinnen und Anwohner ist dann doch nicht mehr so viel übrig geblieben. Jetzt geht's los mit dem Bau. Wir erzählen euch, was da jetzt genau entstehen wird, ja, und was die enttäuschten Anwohnerinnen und Anwohner dazu sagen. Und dann sprechen wir über Kathleen Krüger. Den Namen habt ihr noch nie gehört? Ja, kein Wunder. Sie war bisher in München und da als Sportmanagerin beim FC Bayern München im Einsatz. Jetzt aber soll sie nach Hamburg kommen und wird da sicherlich erstmal ziemlich ins Rampenlicht rücken. Kathleen Krüger wird nämlich neue Sportvorständin beim HSV. Wir sprechen gleich darüber, wer sie genau ist und was in ihrem neuen Job beim HSV wohl so auf sie zukommen wird. Heute ist die Nationale Maritime Konferenz in Emden zu Ende gegangen, bei der es 2 Tage lang um Themen wie den Schiffbau und die maritime Sicherheit ging. Also um viele Fragen, die von großer Bedeutung auch für den Hamburger Hafen sind. Wie die Konferenz verlaufen ist und welche Perspektiven sich da für Hamburg aufgetan haben, ist ein weiteres unserer Themen an diesem Donnerstag, dem 30. April. Dann legen wir mal los.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
6000 Quadratmeter freie Fläche und das Ganze mitten in der Stadt auf St. Pauli. Was lässt sich da nicht alles erträumen und bauen? Und ja, da wurde auch vieles erträumt und geplant. Die Rede ist vom Paloma-Viertel auf der Reeperbahn. Da hatten sich Anwohnerinnen und Anwohner über viele Jahre engagiert, um die Fläche ganz im Sinne des Stadtteils zu gestalten. Nachdem sich dann viele Jahre gar nichts getan hatte, war heute endlich der Spatenstich. Aber für viele aus dem Viertel wird das kaum ein Grund zur Freude gewesen sein. Von ihrer Planung ist nämlich nicht mehr viel übrig geblieben. Meine Kollegin Frauke Reinig, die war heute beim Spatenstich dabei. Frauke, was war das denn jetzt für ein Event? Haben sich da die Stadt, die Saga und der Investor jetzt nur gegenseitig gefeiert? Oder haben doch auch Anwohnerinnen und Anwohner mit angestoßen?
Also gefeiert wurde, klar, bei bestem Wetter. Es ist ja auch ein guter Grund. Jetzt rollen dort nämlich Bagger nach sage und schreibe 12 Jahren Stillstand. Das heißt übrigens jetzt nicht mehr Paloma-Viertel, sondern Kiezkante. Neues Projekt, neuer Name. Die Hamburger Politik war auch vertreten mit Stadtentwicklungssenatorin, Finanzsenator, Bezirksamtschef. Und Saga und Quantum, die haben natürlich angestoßen. Es waren auch Akteure aus dem Quartier geladen. Aber einige, die wurden auch nicht hinter den bunten Bauzaun gelassen. Und zwar die, die mit Protestplakaten dastanden, weil sie eben empört darüber sind, was übrig geblieben ist von der langen Bürgerbeteiligung.
Ja, sag uns doch bitte noch mal in ein paar Sätzen, was da jetzt an dieser Kiezkante gebaut wird.
Also Wohnungen, Gewerbeflächen, da soll auch wieder ein Club einziehen und ein Hotel. Aber eben ohne diese ganzen Zusätze, die das Quartier im Beteiligungsverfahren durchgesetzt hätte, wie zum Beispiel die für alle nutzbaren Dächer. Stadtentwicklungssenatorin Karin Pein meint aber, die wesentlichen Ziele der Beteiligung seien erhalten geblieben.
Nämlich, dass hier kein Closed Shop ist mit teuren Eigentumswohnungen, sondern hier entsteht ein gemischtes Quartier mit über 160 geförderten, günstigen Wohnungen, Erdgeschosszonen mit vernünftigen Mieten, wo Unternehmen vom Kiez sich einmieten können. Wir hoffen da zum Beispiel auf eine Fahrradwerkstatt, aber das wird sich zeigen, was gebraucht wird. Eine Kita, wir haben ein Hotel und insofern bin ich ganz glücklich, dass wir jetzt hier einen Neuangang haben.
Ja, und anders als in der Planung fürs Paloma-Viertel sind jetzt die Wohnungen in der Kiezkante wirklich zu 100% gefördert, kosten dann so zwischen 7 und 12 Euro pro Quadratmeter. Es sind allerdings rund 30 weniger als in der ursprünglichen Planung. Das Hotel ist etwas größer, da ist man dem Investor etwas entgegengekommen.
Summa summarum muss man sagen, dass sich aber das, was da jetzt gebaut wird, ja doch ziemlich unterscheidet von dem, was die Anwohnerinnen und Anwohner dabei Jahre entwickelt hatten in der sogenannten Planbude. Manche Sachen hast du schon angesprochen. Es sollte zum Beispiel öffentlich zugängliche Dächer geben oder es sollte ein Wohnprojekt geben, eine Skateranlage. Das alles hat der Investor Quantum jetzt gestrichen. Was sagen denn jetzt die Menschen dazu, die sich damals so dermaßen in der Planung engagiert hatten?
Ja, die sind sauer und die fühlen sich betrogen, sagt Steffen Jörg vom Projektrat.
Es ist sicherlich gut, dass hier 100% geförderte Wohnraum hinkommt. Da hört es dann aber auch schon auf mit der Positivliste. Denn politisch, demokratiepolitisch und beteiligungspolitisch ist hier gerade ein Riesenskandal entstanden. Hier wurde der Spatenstich für die Kiezkante gerade gemacht und gleichzeitig wurde das Grab geschaufelt für eines der sicherlich ambitioniertesten Versuche demokratischer Stadtentwicklungspolitik.
Also da ist die Enttäuschung wirklich sehr groß.
Dieser jahrelange Konflikt, das ist ja gerade auch schon angeklungen, der hat ja im Grunde zwei Ebenen, muss man sagen. Also einmal die, dass der Stadtteil aus Sicht der Initiative jetzt eben nicht das bekommt, was er gerne wollte und sicherlich auch gebraucht hätte. Und dann die politische Ebene. Das Ganze galt ja damals nahezu als Vorzeigeprojekt in Sachen Bürgerbeteiligung. Übrigens hatte auch die Stadt das immer wieder sehr gelobt. Und jetzt wurde den Bürgerinnen und Bürgern ja faktisch gezeigt, nee, ihr dürft zwar mitreden, aber letztendlich machen wir es dann halt doch ohne euch. Das sorgt doch bestimmt total für Frust und Verdrossenheit, oder?
Ja, der Steffen Jörg, der hat mir auch erzählt, dass er damals ganz, ganz viele Menschen im Viertel versucht hat zu motivieren und zu sagen, mach doch mit, und dann auch viele überredet gekriegt hat. Und er hat erzählt, die kommen jetzt alle zu ihm und sagen, siehst du, haben wir dir doch gleich gesagt, das bringt überhaupt nichts, damit zu machen. Also das führt wirklich zu Politikverdrossenheit. Finanzsenator Andreas Dressel sagt dazu.
Das verstehe ich. Es gibt aber auch ein Misstrauen darin, dass Immobilienwirtschaft und Politik und Verwaltung Sachen nicht hinkriegen und am Schluss dann brachen bleiben. Und da sage ich, dann entscheide ich mich lieber dafür, es umzusetzen, mit Abstrichen gegenüber der ursprünglichen Planung, als dass wir hier weiter noch Jahrzehnte auf eine Brache gucken.
Und es ist wirklich so, man muss es leider sagen, dass nach diesen ganzen Krisen, die auch seit dieser Bürgerbeteiligung kamen, das tatsächlich wahrscheinlich überhaupt nicht wirtschaftlich umsetzbar gewesen wäre für einen Privatinvestor. Und ich muss sagen, ich begleite dieses Thema schon sehr, sehr lange. Ich saß als Volontärin im Notquartier, als die Esso-Häuser zwangsgeräumt wurden vor 13 Jahren inzwischen. Und ich kann sagen, ohne diese Bürgerbeteiligung hätte sich ein Privatinvestor dieses Gelände gegriffen, hätte da Eigentum, teure Clubflächen und ein Hotel gebaut, aber bestimmt nicht das, was da jetzt kommt, nämlich Sozialwohnungen und wirklich so ein bisschen ein Gegenentwurf auch zu der Gentrifizierung, beziehungsweise vielleicht ein Mittelweg in der Gentrifizierung des Kiezes. Und das können sich die Anwohner schon auf die Fahnen schreiben, finde ich, die sich da engagiert haben.
Ja, interessante Einschätzung von dir. Vielen Dank, Frauke. Eine Frau an der Spitze des HSV, sowas sollte eigentlich ja gar keine besondere Erwähnung mehr wert sein müssen, ist es aber faktisch doch noch. Denn Frauen in einer Führungsrolle der Fußball-Bundesliga, das ist immer noch eine absolute Seltenheit. In Hamburg soll es jetzt genau so kommen. Nach monatelanger Suche soll Katlin Krüger die neue Sportvorständin beim HSV werden. Wer mir sicher alle Fragen dazu beantworten kann, das ist unser HSV-Experte Lars Piegelow. Sag mal bitte, Lars, das kommt jetzt schon irgendwie überraschend, oder?
Ja, das kommt sehr überraschend. Dieser Name ist überhaupt nicht durchgedrungen bis gestern eigentlich. Der Aufsichtsrat hat sich ja am Dienstag mit ihr beschäftigt und den Namen eigentlich abgenickt von Katlin Krüger. Es sind ganz andere Namen gehandelt worden. Also ja, können wir eigentlich so Nationalmannschaftskarrieren bei den Männern durchschauen, ob das jetzt Stefan Reuter war oder Dietmar Beiersdorfer, der ja beim HSV auch schon gewesen ist, beispielsweise Sebastian Kehl von Borussia Dortmund. Aber wir haben jetzt auch erfahren, dass Markus Krösche ein Thema war, der gerade bei Eintracht Frankfurt ist. Also diejenigen, die im Fußballgeschäft sind und dann teilweise auch schon hohe leitende Funktionen haben, das ist Katlin Krüger so an der Stelle nicht. Erstens, sie ist eine Frau. Zweitens, sie kommt aus der zweiten Reihe vom FC Bayern. Insofern ist das eine Überraschung.
Katlin Krüger soll ja Sportvorständin werden. Was bedeutet das genau? Was sind da ihre Aufgaben?
Ja, die Frage, die wird sicherlich noch dann zu beantworten sein vom Aufsichtsrat des HSV, wie er sich das vorstellt, auch in der Abgrenzung von Erik Huber, der da ist als Finanzvorstand. Ich stelle mir das so vor, dass sie ihre Stärken natürlich einbringt. Sie ist im organisatorischen Bereich stark tätig gewesen, in der Teamleitung, in der Strukturierung des Sportbereichs beim FC Bayern. Und das sind natürlich dann auch Punkte, die sie sicherlich beim HSV einbringen wird. Und das Ganze möglicherweise dann auch in Abgrenzung zu Sportdirektor Klaus Koster, der ist praktisch eine Ebene tiefer. Und es war ja schon spekuliert worden, vielleicht wird Klaus Koster auch derjenige, der aufsteigt und Sportvorstand wird, der müsste sich dann diesem Modell zumindest zufolge weiter um die Transfers in erster Linie kümmern und praktisch eine Ebene drüber Katlin Krüger für den administrativen, organisatorischen Bereich.
Aber für Transfers ist sie nicht zuständig, das heißt, neue Spieler wird sie nicht einkaufen.
Naja, am Ende wird ihre Unterschrift drunter stehen und sie ist eine ehemalige Spielerin auch, hat ja beim FC Bayern gespielt, die hat beim FC Bayern gearbeitet, die wird natürlich eine Menge mitbekommen haben, die wird auch sehr, sehr viele Kontakte haben in der Fußball-Bundesliga, gehe ich schwer von aus. Es ist ja auch nicht nur ein Mann, auch nicht nur Costa oder Merlin Polzin oder so, die entscheiden, welcher Spieler jetzt kommt, das ist eine Teamentscheidung. De facto, wenn sie die Sportvorständin dann irgendwann ist, hat sie die Verantwortung und wird auch mit entscheiden.
Jetzt komme ich doch nochmal darauf zu sprechen, dass Katlin Krüger eine Frau ist. Mhm. Wie schätzt du das ein? Wird sie es in diesem Männerclub beim HSV schwerer haben als womöglich ein männlicher Kollege?
Nein, Glaube ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also sie ist 40 Jahre alt. Sie ist seit, ich muss mal direkt überlegen, mehr als 20 Jahren beim FC Bayern Spielerin. Hat dann unter Christian Nährlinger, Matthias Sammer im Sportmanagement auch schon gearbeitet. Sie war da Teammanagerin. Sie hat jetzt, ich habe mir das aufgeschrieben, eine Position, die heißt Senior Leading Expert Sport Strategy and Development.
Das ist ja fast nicht auszusprechen.
Ja, ich habe das hervorragend rübergebracht, finde ich. Und also letztlich ist es so etwas wie Koordination, Strukturierung, Organisation und so. Also die hat sich beim FC Bayern behauptet, die hat sich beim FC Bayern durchgesetzt. Da wird es auch beim HSV, glaube ich, ganz gut klappen können.
Also ich bin auf jeden Fall schon richtig gespannt auf Ihre ersten Auftritte. Vielen Dank, Lars.
Gerne.
In Emden ist heute die Nationale Maritime Konferenz zu Ende gegangen. Ein großes Branchentreffen der gesamten Hafenwirtschaft und der Marine. 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren bei der Konferenz dabei. Da ging es viel um Geld und Hafenwirtschaft, aber großes Thema war auch, natürlich mehr denn je, das Thema Sicherheit. Da blicken alle gerade natürlich vor allem auf die Straße von Hormus. Mein Kollege Dietrich Lehmann war auch bei der Maritimen Konferenz dabei. Dietrich, wie ist denn da die Einschätzung der Teilnehmenden, was die Straße von Hormus anbelangt? Gibt es die Perspektive, dass der Schiffsverkehr da bald wieder ungestört laufen kann?
Also so eine richtige zeitliche Perspektive, die traut sich niemand zu, nicht mal die Marine. Jan-Christian Karg, der Inspekteur der Marine, der war heute Vormittag hier bei der Nationalen Maritimen Konferenz und er sagte, freikämpfen die Straße von Hormus, das traut sich wahrscheinlich im Moment keine Nation zu. Also das klingt so ein bisschen wie, wir warten ab, dass es da eine diplomatische Lösung gibt. Und er schilderte auch mit sehr drastischen Worten, was da gerade los ist. Also es gibt Drohnenschwärme, es gibt Raketen und natürlich eben zuletzt auch die Minen. Also das ist eine sehr unsichere Situation. Die Marine verlegt aber in der kommenden Woche zumindest ein Minenjagdboot Richtung Mittelmeer. Das soll dann in Kiel starten. Das ist der erste Schritt, aber nur, um in Bereitschaft zu sein, falls es dann eben eine Lösung gibt. Die Reedereien, mit denen ich hier sprechen konnte, die trauen sich auch noch keine Prognose zu. Aber Hapag-Lloyd-Chef Rolf Haben Jansen sagte uns, wenn die Straße von Hormus dann mal wirklich wieder frei ist, dann ist auch noch nicht alles wieder im Lot. Dann dauert es wahrscheinlich noch 3 Monate, bis die Fahrpläne wieder eingehalten werden.
Mhm. Bleiben wir nochmal beim Thema Sicherheit. Bei Blum und Voss in Hamburg soll der marine Schiffbau ja weiter gestärkt und ausgebaut werden. Wie ist denn da die Lage der Branche insgesamt gerade?
Also da haben eigentlich alle Werften, die mit Marineaufträgen zu tun haben, die sich um Marineaufträge bewerben, gut zu tun. TKMS in Kiel zum Beispiel ist ja ein großer Player. Da bekommt man eben wie bei Blum und Voss oder Rheinmetall, die das jetzt übernommen haben, auch Aufträge aus dem Ausland. Und da ist die Auslastung sehr gut. Davon profitieren natürlich auch die vielen Zulieferer. Man schätzt so, dass auf jeden Job auf einer Werft wirklich nochmal 3 bei den Zulieferern dazukommt. Und Christoph Ploss, der maritime Beauftragte der Bundesregierung, schätzt, dass in den nächsten 4 bis 5 Jahren in der maritimen Branche auch durch Marineaufträge etwa 100.000 zusätzliche Jobs entstehen können. Das sind dann nicht nur die Werften, sondern das sind dann auch Zuliefererbetriebe.
Hamburg ist ja mit der Hoffnung in die maritime Konferenz gestartet, dass der Bund sich mehr an der Finanzierung des Hafens beteiligen wird. Dem hat Bundeskanzler Friedrich Merz eine ziemlich klare Absage erteilt. Was bedeutet das denn jetzt für Hamburg?
Also ganz zufrieden geben will sich Hamburg, wie übrigens die anderen norddeutschen Länder, noch nicht mit dieser klaren Absage von Friedrich Merz. Und da versuchte gerade heute Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher noch mal ein bisschen Druck zu machen. Er erinnerte eben daran, das steht im Koalitionsvertrag drin, dass sich eben der Bund an den Hafenfinanzen der Länder beteiligen soll. Und er erinnerte auch daran, dass es eben nicht nur darum geht, dass man letztendlich wirtschaften kann, sondern es sind neue Herausforderungen dazugekommen. Infrastruktur muss nicht nur saniert und ausgebaut werden, sondern so gestaltet werden, dass sie im Zweifelsfall auch für militärische Zwecke genutzt werden können. Also das sind zusätzliche Herausforderungen und da wollen die norddeutschen Länder zumindest bei ihren Bemühungen, den Bund da in die Pflicht zu nehmen, noch nicht nachlassen, obwohl eben Kanzler Friedrich Merz gestern hier eine klare Absage erteilt hat.
Ja, okay, vielen Dank, Dietrich nach Emden. Morgen ist der 1. Mai, ein Feiertag, ja, vor allem aber der Tag der Arbeit. Und da werden viele tausend Hamburgerinnen und Hamburger auf die Straße gehen, um für eine solidarische und soziale Gesellschaft zu demonstrieren. Die große Hauptdemo, die hat wie jedes Jahr der DGB angemeldet, also der Deutsche Gewerkschaftsbund. Los geht's an der S-Bahn Ottensen und das Ganze um 10.30 Uhr. Von da aus geht's dann quer durch Altona nach St. Pauli. Die Abschlusskundgebung, die wird dann neben der Fischauktionshalle am Fischmarkt sein. Am Nachmittag startet dann eine Demonstration der Initiative Wer hat, der gibt. Unter dem Motto Geld ist da, ran an die Reichen. Der Demozug läuft ab 14.30 Uhr, das Ganze vom Jungfernstieg aus. Dann geht's über die Roten Baumchaussee bis zum Eppendorfer Baum. Ja, und am Abend gibt's dann noch eine anarchistische Demonstration. Die führt ab 18 Uhr vom sogenannten Arrivati-Park am Grünen Jäger auf St. Pauli bis nach Ottensen zum Alma-Wartenberg-Platz. So, das war's von uns für heute und auch für diese Woche, denn morgen ist ja, wie gesagt, Feiertag. Ich wünsche euch ein schönes, langes Wochenende, vielleicht ja mit der ein oder anderen Demonstration. Das Wetter soll ja jedenfalls schon mal super bleiben, das sind doch echt richtig tolle Aussichten. Also macht's gut und am Montag hört ihr hier wieder meine Kollegin Maiken Nielsen. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.